Schönen guten Abend, hochverehrte Damen, werte Herren. Mein Name ist Volker Friedrich, bin Professor an dieser Hochschule, lehre Rhetorik, Schreiben und Rhetorik und habe das Vergnügen für Sie, wöchentlich diese Veranstaltung, diese Vortragsreihen im Studium Generale zu organisieren. Falls Sie Interesse an Fortsetzung haben, seit vorgestern weiß ich, dass wir weitermachen dürfen für ein Jahr. Ne? Vielleicht sehen wir uns wieder. Ja, wir haben in diesem Semester für Sie geschnürt das philosophische Handgepäck, etwas Philosophie für Anfänger und für jedermann, und biegen ja schnurstracks in den Endspurt ein, heute Abend der vorletzte Vortrag dieses Semesters, und halten wird ihn Professor Dr. Richard Utz. Wenn Sie schon öfter mal hier gewesen sein sollten in diesen Vortragsreihen, ich glaube 13 oder 14 gab es bisher, dann haben Sie schon Gelegenheit gehabt, die Vorträge von Herrn Utz zu genießen. Und das meine ich wirklich im Wortsinn. Das ist immer recht munter, was er uns zu erzählen weiß. Er hat immer einen etwas speziellen Blick auf unsere philosophischen Fragestellungen. Er ist nämlich von Haus aus Soziologe und die gucken auf manches noch ein bisschen anders als die Philosophen. Jetzt habe ich Ihnen schon ein paar Sätze zu unserem Referenten gesagt. Was sollten Sie sonst noch wissen? Er lehrt an der Hochschule Mannheim, und zwar Soziologie und Sozialpolitik, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist dort auch Dekan an der Fakultät für Sozialwesen, hat verschiedene Veröffentlichungen vorgelegt. Ja, und ich würde sagen, wir hören ihm jetzt mal zu, was er auf die Frage zu antworten weiß, wie viel Dummheit der Mensch denn so braucht. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich für meinen Teil eine Menge.
Jetzt, oder? Ja. So, ja, ich bin wieder hier in Konstanz und freue mich immer, hierher zu kommen. Herr Friedrich lädt mich immer wieder ein. Ein gutes Zeichen. Und wenn ich denn was zu bieten habe, und ich habe mir noch mal die ganzen Titel angeschaut für das philosophische Handgepäck. Also es ist in der Tat so, dass doch die Dummheit also kein großes Thema für die Philosophen ist, nicht? Also eher ein Randthema. Womit fange ich an? Also mit der Dummheit fangen sie nicht an, die Philosophen, nicht? Aber gut, also ich dachte, ja, Klugheit, Weisheit, Dummheit. Schaue ich mal mit der Dummheit. Und da möchte ich Ihnen heute Abend den Vortrag halten. Wie viel Dummheit braucht der Mensch, war die Ausgangsfrage. Jetzt hat sich unter der Hand das Thema etwas verschoben, überhaupt dahin, was eigentlich Dummheit ist. Und ich habe schon mal vorweg hier so einen kleinen Tafelanschrieb gemacht für Sie. Ich hoffe, Sie können dann anhand dessen, was ich Ihnen noch vortragen werde, dann auch das in etwa zuordnen. PowerPoint-Freund bin ich jetzt nicht, da müsste ich dann immer da so einschalten. Deshalb habe ich oben für Sie, wenn Sie das dann im Fließtext nachlesen wollen und nicht nur in die eingeflogenen Zeilen, nicht, habe ich Ihnen meine E-Mail-Adresse angegeben. Das ist ja erlaubt, nicht, Herr Friedrich, oder? Für alle diejenigen, die hier den Schein machen müssen. Oder auch nicht, also die können mich anschreiben und dann bekommen Sie von mir den kompletten Vortrag, falls Sie das Interesse haben. Ja, gut, also wie fängt man an, wenn man zu dem Thema Dummheit, Torheit, Narretei Überlegungen anstellt? Naja, das Erste, was ich gelernt habe, ist, ich sollte mich in Bescheidenheit kleiden und gleich zu Anfang klarstellen, ich selbst bin dumm gewesen, werde es zukünftig mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder sein und versuche zumindest heute meine Dummheiten einigermaßen einzuschränken, obgleich ich das natürlich nicht garantieren kann. Denn Dummheiten zu machen liegt immer im Bereich des uns Menschen Möglichen. Denn wie Wilhelm Busch so treffend anmerkt, Dummheit ist auch eine natürliche Begabung. Aber vielleicht machen wir uns etwas weniger für die Dummheiten anfällig, wenn wir sie für unsere eigene Person, unser Denken und Handeln von vornherein nicht ausschließen. sondern uns ganz bewusst auch zu dummem Handeln für fähig halten. Ja, mit dieser Meinung stehe ich nicht ganz alleine da. Zumindest gibt es zwei Gewährsleute. Einer Sebastian Brandt heißt der andere Erasmus von Rotterdam. Erasmus von Rotterdam werden Sie schon mal gehört haben. Es gibt ja das Erasmus-Programm auch hier an den Hochschulen. Der Sebastian Brandt, wer war das? Ein Doktor beider Rechte, wie es heißt, und Professor an der Fakultät für Recht an der Universität zu Basel, der von 1458 bis 1521 lebte. Er dichtete ein Lehrgedicht mit dem Titel Das Narrenschiff, 1494 erschienen und mit viel Erfolg im In- und Ausland aufgelegt. Dort gab Brandt seinen Lesern gleich in der Vorrede folgenden Ratschlag, den auch ich mir zu eigen gemacht habe. Ich zitiere: Wer Recht sich spiegelt, der lernt wohl, für weiß er sich nicht halten soll. Was er nicht kann, anmaßen nicht. Es gibt keinen, dem's an nichts gebricht. Noch der mit Recht könnt tragen vor, dass er weise sei und kein Tor. Nur wer sich für ein Narren eracht, der ist zum Weisen bald gemacht. Doch wer für klug sich immer hält, zu meinen Narrenkumpeln zählt. Wie Sie sehen, ist es eine paradoxe Angelegenheit, über Dummheit zu schreiben. Denn für klug kann sich nach Sebastian Brandt nur derjenige halten, der sich auch zur Dummheit veranlagt weiß. Klug oder weise können wir nur handeln und sein, wenn wir unsere Dummheit immer mitdenken. Nur wer ihre Möglichkeit als Memo im Bewusstsein hält, vermag wahrscheinlich zu verhindern, dass sie in seinem Handeln auch Wirklichkeit wird. Aber wer denkt schon so? Wir alle rechnen doch viel lieber mit unserer Klugheit als auf unsere Dummheit. Das hängt gewiss mit der äußerst negativen Wertung zusammen, die die Dummheit im System unserer Wertungen erfährt. Sie gilt in einer Bildungsgesellschaft als einer der peinlichsten Makel. Und wer will sich schon über diesen Makel in der Gesellschaft von so viel Gebildeten selbst verstehen und von diesen auch so verstanden wissen? Aber kommen wir zu Erasmus von Rotterdam, meinem anderen Gewährsmann. Erasmus lebte circa von 1469 bis 1536 und gilt als einer der frühesten und größten Humanisten der nordeuropäischen Renaissance. Diesem vielbewanderten Literaten von hohen Graden, der an etlichen europäischen Universitäten lehrte und gastierte, verdanken wir ein wunderschönes Buch, das ich Ihnen nur empfehlen kann, mit dem Titel Lob der Torheit, das 1512 erstmals von ihm selber autorisiert in lateinischer Sprache erschienen war und ebenso wie das Narrenschiff von Sebastian Brandt zahlreiche Neuauflagen erlebte. In dieser Lehrrede, wie er sie nennt, entfaltet Erasmus die Dummheit als Weltmacht Nummer 1 in Sachen praktischer Lebensführung der Menschen. Erasmus führt am Beispiel aller für die Menschengattung überlebens- und lebenswichtigen Tätigkeiten vor, dass die Torheit an unserer Zeugung wie an unserem Sterben, an der Eheschließung wie am Seitensprung, an der Gelehrsamkeit wie an der Gläubigkeit präpotent beteiligt ist. Und so kommt der Humanist zu dem doch kontraintuitiven und deshalb umso bemerkenswerteren Ergebnis, dass die Dummheit als eine maßgebliche Reproduktionskraft des Menschlichen aus der Menschheit nicht ohne Schaden wegzudenken ist. Der Zugang des Erasmus ist sicherlich satirisch und verdankt sich dem Überdruss an den Haarspaltereien und Beckmessereien seiner gelehrten Zeitgenossen, die seiner Meinung nach, Zitat, mit ernsten Fragen unernst umgehen, sodass Ernstes nicht mehr ernst genommen werden könne oder gar ins Lächerliche gezogen würde. Daher wählte Erasmus den umgekehrten Weg. Er wollte mit seinem, Zitat, Lob der Torheit seinen Lesern ergötzlich sein und albernes Zeug so vortragen, dass man keineswegs den Eindruck erweckt, Unsinn zu verzapfen. Mit diesen beiden Stimmen, Erasmus und Sebastian Brandt, verstummt aber auch schon die Weltweisheit, die ernsthaft die Dummheit immer mitdenkt, sobald sie von der Weisheit und Klugheit spricht. Und dabei betreibt die Philosophie doch seit gut 2,5 Jahrtausenden hartnäckig das Projekt, sich über unsere Fehlbarkeit und unsere Irrtümer, unsere Täuschungen und unsere Illusionen, sprich sich über den Trug der Sinne durch die Wahrheit des Verstandes, Klarheit zu verschaffen. Und fast jedem ist doch die Weisheit des Sokrates geläufig, der seine Diskussionspartner dadurch widerlegte, dass er ihnen das nachwies, was er sich selbst eingestehen musste. Ich zitiere aus Diogenes Laertius, Leben und Meinung berühmter Philosophen, ein Klassiker auf diesem Gebiet der Philosophenbiografien. Auch pflegte er zu sagen, er wisse nichts außer eben dies, dass er nichts wisse. Was also ist das positive Wissen unter der Signatur der Weisheit wert, ohne Wissen über ihr Negativ, die Dummheit? Falls es sich ex contrario ergeben sollte, was Dummheit ist, dann versteht sich das gewiss nicht von selbst, sondern braucht auch eine spezielle Reflexion. Tatsache ist, Geistesmenschen, Philosophen und Wissenschaftler beziehen die eigene Befähigung zur Dummheit nicht in ihre systematischen Überlegungen zu Weisheit und Klugheit ein. Dieses Desinteresse gegenüber der Dummheit lässt sich an den einschlägigen Lexika der Philosophie ablesen. Dort sprechen schon die quantitativen Proportionen für sich, in denen die Dummheit im Vergleich zu Klugheit und Weisheit der Menschen zur Sprache kommt. Zum Stichwort Dummheit finden sich dort keine oder immer nur sehr kurz gehaltene Einträge, so etwa der Artikel zur Dummheit im historischen Wörterbuch der philosophischen Begriffe, der mit gerade mal einer Spalte doch sehr spärlich daherkommt, während es der Artikel zur Klugheit immerhin auf ansehnliche 8 und die Ausführungen zu Weisheit es auf sage und schreibe 27 Spalten bringen. Wenn wir die Szene überschauen, so ist die Thematisierung der Dummheit zweifellos ein philosophisches Desiderat, wenn nicht gar eine Minderleistung, also eine Dummheit, der sich die Philosophie und ihre Lexikographen schuldig machen. Wie konnte es zu einer solch eklatanten Vernachlässigung der Dummheit kommen, wo sie doch allen Menschen mit Verstand, also Philosophen zumal, so sehr in die Augen springen müsste? Wenn wir uns Erasmus wissen lässt, Dummheit mit dem Leben selber identisch ist und also eine humane Universalie. Der erste Grund für die Vernachlässigung der Dummheit ist natürlich der, dass die Philosophie die Liebe zur Weisheit ist und die Philosophen die Weisheit lieben, nicht die Dummheit. Und daher fällt den Philosophen prinzipiell und folgerichtig, wie sie nun einmal sind, zur Dummheit nicht viel ein. Der zweite Grund mag darin bestehen, dass den Liebhaber der Weisheit vornehmlich ein Drang zu theoretischer Kontemplation und nicht zu praktischem Handeln antreibt und so weiß er wenig Konkretes über die empirische Welt zu sagen, in der uns Menschen aber die Dummheiten vor allem gelingen über die Welt des Handelns. Der Weise, sagt Erasmus mit der ihm eigenen spöttischen Gewitztheit, flüchtet zu seinen alten Büchern und lernt dort nichts als reine Spitzfindigkeit. Der Tor aber erwirbt dadurch, dass er alles tatkräftig anfasst und keine Gefahr scheut, die wahre Klugheit. Weise enthalten sich des Handelns, vermeiden also die Dummheiten und damit das gelebte Leben, ohne die Dummheiten keine Wirklichkeit hätte. Das aber hat zur Folge, dass Philosophen nur wenig zur Dummheit einfällt, sie also bezüglich der Dummheit selber dumm bleiben, während allein diejenigen sich bezüglich der Dummheit klug machen können, die die Torheit begehen, in die Welt tätig einzugreifen. Das wäre anders, wenn sie auf Georg Christoph Lichtenberg hörten, der in seinen Sudelbüchern notiert, in die Welt zu gehen, ist deswegen für einen Schriftsteller nötig, nicht sowohl damit er viele Situationen sehe, sondern selbst in viele komme. Wie gehen wir also vor, um dem, was dumm ist oder als dumm gilt, in unseren Überlegungen auf den Leib zu rücken? Eine Möglichkeit ist, den Weg nachzugehen, den die Philosophen ins Chaos der Welt gebahnt haben, um zu bestimmen, was Weisheit und Klugheit ist. Das heißt, nicht nur zu schauen, inwieweit uns eine Betrachtung ex contrario weiterhilft, also indem wir den Gegensatz dessen, was klug und weise sein soll, uns vor Augen führen, sondern uns vor allem methodisch so zur Dummheit verhalten, wie die Philosophen es zur Klugheit getan haben. Beginnen wir mit einem systematischen Philosophen, mit Aristoteles und seinen Gedanken zur Untersuchung von Klugheit und Weisheit in seiner nikomachischen Ethik, die übrigens in der deutschen Übersetzung vom philosophischen Lehrer von Herrn Friedrich, wenn ich es richtig weiß, herausgegeben ist und mit einer vorzüglichen Einleitung versehen worden ist von Günter Bien. Aristoteles schlägt dort anlässlich seiner Untersuchung der menschlichen Klugheit, die er zu den sogenannten Verstandestugenden zählt, vor, Klugheit nicht abstrakt, sondern konkret am gelebten Beispiel zu untersuchen. Zitat: Was ferner die Klugheit sei, können wir daraus lernen, dass wir zusehen, welche Menschen wir klug nennen. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Unterscheidung, die Aristoteles zwischen Weisheit und Klugheit macht. Den Weisen, sagt er, geht es mehr um, Zitat, ein Wissen und Verstehen derjenigen Dinge, die ihrer Natur nach die ehrwürdigsten sind und also um Notwendiges, Gesetzmäßiges und Allgemeingültiges, um, Zitat, Ungewöhnliches, Wunderbares, Schweres, Übermenschliches. Klugheit hingegen richtet sich auf die Erkenntnis dessen, was, Zitat, gut und glücklich macht. Sie ist, Zitat, ein untrüglicher Habitus vernünftigen Handelns in Dingen, die für den Menschen Güter und Übel sind. Entsprechend zielt Klugheit auf das Besondere, auf das, was nicht allgemeinen Gesetzen notwendig folgt und nie bis in sein Letztes hinein auszurechnen ist, sondern das immer auch ganz anders ausfallen kann als gedacht. Weisheit denkt über Ideen nach, die als allgemeine Notwendigkeiten dem Leben als solchem zugrunde liegen. Klugheit dagegen über die irdischen und menschlichen Dinge, die als singuläre Besonderheiten das gelebte Leben als solches ausmachen. Mit einem Satz: Weisheit will Generelles und also Übermenschliches, Klugheit Singuläres, Kontingentes und also, könnte man sagen, menschlich, allzu Menschliches erkennen. Wenn wir Aristoteles folgen und diese Überlegung für eine erste Annäherung an die Dummheit nutzen, heißt das, dass wir Dummheit an konkreten Menschen studieren sollten, die wir dumm nennen. Und das sind solche, die in der singulären Besonderheit der wirklichen Welt stets das Gute verfehlen und das Schlechte treffen, und zwar sowohl für sich als auch für andere. Auf eine Formel gebracht: Klugheit meistert Singularität und Kontingenz, Dummheit scheitert an ihnen. Für die Zwecke der nachfolgenden Überlegungen will ich die Begriffe Kontingenz und Singularität nicht lang und breit auslegen, sondern nur ein kurzes Grundverständnis allgemeiner Art zugrunde legen. Unter Kontingenz will ich also verstehen mit Aristoteles, dass etwas möglich ist zu sein, aber nicht ist, und dass etwas möglich ist, nicht zu sein und doch ist. Also alles kann möglich sein, das soll Kontingenz heißen in der empirischen Wirklichkeit. Der Begriff der Singularität zielt dagegen auf die Bezeichnung dessen, was an Ereignissen, Erlebnissen, Erfahrungen als besonders einzigartig gelten kann. Ich will es gar nicht länger ausführen, sonst wird es vielleicht zu theoretisch bei einem ohnehin relativ langen Vortrag dieses Mal. Okay, aber so viel. Kontingenz und Singularität markieren zwei notwendige Elemente, so wäre meine These, wie ich es hier angeschrieben habe, auf die Menschen typischerweise Reaktionen zeigen können, die wir als dumm qualifizieren. Singularität und Kontingenz sind somit zwei notwendige Bedingungen für dummes Handeln. Aber es gibt noch eine weitere notwendige Bedingung, die von der populären Auffassung der Dummheit doch eher verdeckt wird. Dies deutet diese populäre Auffassung ausschließlich als Mangel an Intelligenz, als einen Mangel an Urteilsvermögen und an der Fähigkeit, den eigenen Verstand zu gebrauchen. Dieser Defizitbegriff der Dummheit konzipiert Dummheit auch gerne als etwas, das Mensch hat wie rote Haare etwa, oder wie der italienische Wirtschaftshistoriker Carlo Cipolla in seinen Prinzipien der Dummheit schreibt: Jemand wird dumm geboren, weil eine undurchschaubare, unkontrollierbare göttliche Vorsehung das so will. In dieser Haltung zur Dummheit drückt sich der uns sprichwörtlich bekannte Fatalismus aus: Wer dumm geboren wird, wird nichts dazu lernen. Dieser Bestimmung von Dummheit als Intelligenzdefizit möchte ich hier nicht folgen. Wenn man bei Aristoteles nachschaut, findet man hier ein gutes Beispiel, dem wir auch mühelos solche von Erasmus hinzufügen könnten, wo er implizit die Dummheit der Weisen darlegt, die in den Intelligenztests der modernen Psychologie gewiss sehr gut abschneiden würden. Solchermaßen Intelligente wissen zwar allgemein, folgen wir Aristoteles, dass zum Beispiel leichtes Fleisch gesund ist. Aber weil sie, sagen wir, in der stoischen Tradition, also in Askese leben, haben sie ihr kulinarisches Begehren durch tägliche sittliche Übung zum Verstummen gebracht und sind auf einfachste Kost umgestiegen. Damit wissen sie aber nicht mehr aus eigener Erfahrung, welches Fleisch tatsächlich leicht ist. Das können nur diejenigen wirklich wissen, die es auch praktisch gekostet und verdaut, und nicht die, die nur theoretisch einen Begriff von leichtem Fleisch sich erklügelt haben. Diese Art des besonderen Wissens setzt gerade die Erfahrung schwer verdaulichen dunklen Fleisches voraus, das den empirischen Vergleich mit der Wirkung weißen, also leichten Fleisches erlaubt. Vom Einzelfall abstrahiert gilt, insofern kann auch ein Mensch, der einen niedrigen IQ besitzt, sich klüger ernähren als einer, der einen hohen hat. Mit anderen Worten, ein Weiser kann super intelligent sein und dumm handeln, während ein anderer minder intelligent sein und klug handeln kann, also in singulären Situationen gemäß ihren besonderen Erfordernissen sich zu seinem eigenen Vorteil zu verhalten vermag, weil er das eigene Scheitern können aus Erfahrung ins Kalkül seines Handelns zieht. Dass diese IQ-Sicht auf die Dummheit sehr einseitig ist, leuchtet sofort ein, wenn wir uns die Aufzählung all der Eigenschaften vor Augen führen, die wir als allzu menschliche Menschen entwickeln und die immer auch unser Handeln mit beeinflussen und zu dem machen, was es dann empirisch und tatsächlich ist und nicht nur optional sein könnte. Was alles weggedacht werden muss, um unsere Menschlichkeit zwischen die Skylla der Psychometrie und die Charybdis ihrer Testverfahren hineinzumogeln und damit von der Komplexität ihrer Realität zu entfernen, genügt es, wenn wir mit Erasmus von Rotterdam einen Blick auf die zahlreichen Helfershelferinnen und Helfershelfer der Dummheit, ihre Gefolgschaft, wie er sie nennt, werfen. Zitat: Jene dort, schreibt der Humanist, das ist die Eigenliebe. Und diese hier, deren Augen begeistert leuchten und deren Hände Zustimmung klatschen, wird Schmeichelei genannt. Diese wiederum, die einzunicken droht oder auch schon zu schlafen scheint, heißt Vergesslichkeit. Die nächste, die ihre Ellbogen aufstützt und die Hände gefaltet hält, ist die Faulheit. Eine andere, die mit Kränzen aus Rosen geschmückt ist und nach feinen Salbölen duftet, ist die Lust. Ferner ist jene, deren Blick unstet umherirrt, die Gedankenlosigkeit. Und schließlich ist diese hier, deren Haut so üppig glänzt und die recht wohlbeleibt erscheint, die Genusssucht. Unter diesen Nymphen seht ihr auch zwei Götter, den Schlemmer und den Langschläfer. Dummheit, will uns Erasmus sagen, ist angemessen, also nur multi- und nicht monofaktoriell zu verstehen, da wir Menschen, sobald wir als wirkliche und konkrete, greifbare Lebewesen agieren, immer komplexer sind, als es irgendeine Theorie oder abstrakte Idealisierung es sich vorzustellen vermag. Deshalb gilt auch für die Dummheit: Wo Wirklichkeit ist, ist Komplexität. Wo Komplexität ist, ist Kontingenz und Singularität, ist menschliche, allzu menschliche Handlung, also auch Dummheit. Um solche Dummheiten soll es also im Weiteren gehen, für die nicht ein organischer Defekt, sondern eine gewisse Durchschnitts- oder Normalintelligenz und ein Minimum an Kontingenz und Singularität die notwendigen Bedingungen für dummes Handeln sind. Was fehlt, ist indessen noch ein Kriterium als hinreichende Bedingung für das Dummheitenmachen hinzugezogen werden muss. Ein solches ergibt sich, wenn wir Dummheit gegen Irrtümer und Fehler abgrenzen. Denn intelligente Wesen scheitern an der Kontingenz und Singularität der Welt auch und vor allem, weil sie sich irren oder Fehler machen. Irrtum und Fehler sind aber nicht per se Dummheiten. Hier wollen wir diese Unterscheidung machen. Irren ist menschlich, Dummheiten machen allzu menschlich. Das heißt, sich irren oder einen Fehler machen wir, wenn wir an gegebenen Situationen scheitern, und zwar, weil wir die Situation anders eingeschätzt haben, als sie dann in ihrer tatsächlichen Einzigartigkeit war. Zur Dummheit wird ein solcher Irrtum oder Fehler dann, wenn wir den uns bewusst werdenden Irrtum oder Fehler so behandeln, als wäre er uns nicht passiert, also ihn leugnen. Anders formuliert, wer dumm handelt, macht sich für sein Scheitern, seine Irrtümer und Fehler blind, weil er sie ausblendet. Dumme Menschen wollen das eigene Scheitern nicht anerkennen und indem sie in dieser Abneigung nachgeben, verhalten sie sich nur menschlich, also dumm. Somit sind wir jetzt imstande, dummes Handeln präziser zu bestimmen. Dummheiten haben zur notwendigen Bedingung, dass intelligente Wesen in Situationen handeln, die ein Minimum an Kontingenz und Singularität zulassen, sodass einzelne Handlungen anders ausfallen als erwartet oder beabsichtigt, also scheitern können. Hinreichende Bedingung für dummes Handeln ist dann das in irgendeinem Grad bewusste Leugnen, dass das eigene Handeln künftig immer auch scheitern kann, gegenwärtig scheitert oder in der Vergangenheit bereits schon einmal gescheitert ist. In meiner Auffassung der Dummheit behaupte ich also, dass dummes Handeln keineswegs die Zwangsläufigkeit und Fatalität auszeichnet, die ihm gerne angedichtet wird, sondern immer auch ein Moment der Leugnung des Scheiterns und damit einen aktiven Eigenanteil des Handelnden impliziert. Wer dumm handelt, ignoriert, dass er scheitern kann oder gescheitert ist und belegt, was der polnische Aphoristiker Stanislaus Letz so treffend auf die Pointe zuspitzt: Nichts fällt einem von selbst zu, auch die Dummheit muss man erst machen. So haben wir immer in jeder Situation einen Spielraum des Verhaltens, der gewiss quantitativ und qualitativ sehr stark variiert, um das Scheitern anerkennen und nach Lösungen suchen, um mit den Widerständigkeiten oder den Problemen des Lebens fertig zu werden. Somit können wir in jeder Situation dumm oder klug handeln. Aus jeder Situation können wir eine Dummheit oder eine Klugheit herausholen. Das Restrisiko des Scheiternkönnens ist, wie ich sagen würde, omnilatent. Die Risikoakzeptanz und die Risikoignoranz aber ist entscheidungsdependent. Mit anderen Worten, Dummheit entscheidet sich für Ignoranz und gegen Akzeptanz des Scheiternkönnens. Wir sind weder zur Klugheit noch zur Dummheit prädisponiert, sondern müssen sie immer erst machen. Dementsprechend gilt auch für unsere Reaktion, also für unsere Entscheidung, die Omnilatenz unseres Scheiternkönnens und unser tatsächliches Scheitern zu akzeptieren oder es zu ignorieren, dass diese Ignoranz verschiedenste Formen annehmen kann. Habe ich das da hingeschrieben? Omnilatenz des Scheiterns, also ganz schlicht gesagt, Scheitern geht immer. Omni in jeder Situation, in jedem Handeln ist eine Möglichkeit zum Scheitern gegeben. Nicht? Liegt latent in jedem Handeln drin und insofern ist es omnilatent. Gut, man kann jetzt diese Formen der Leugnung des Scheiterns differenzieren und das will ich jetzt noch in der verbleibenden Zeit machen. Und zwar wollte ich dieses Reich, das große Reich unserer Dummheiten etwas ja, in der Vorstellung übersichtlicher machen. Also wir können uns ein Kontinuum denken, auf dessen Achse wir auf der einen Seite die rein motorischen Dummheiten haben, dann gehen wir in den mittleren Bereich motorisch und kognitive und emotionale Elemente, die die Dummheit orientieren, bestimmen, und dann schließlich auf dem anderen Extrem des Kontinuums könnten man sich die rein sprachlichen Kommunikationsdummheiten denken, also Bewegungsdummheit, dann intelligente Bewegungsdummheiten und ganz oder Dummheiten und am anderen Ende die reinen Sprachhandlungsdummheiten sozusagen. Ja, motorische Dummheiten. Gibt es das überhaupt nach dem Verständnis, das ich jetzt hier entwickelt habe? Der Alltag bietet uns zahlreiche Beispiele für Handlungen, die uns als das ungeschickte Wesen erscheinen lassen, das über die eigenen Füße stolpert, Gedanken versunken, einen Haken übersieht und sich die Jacke zerreißt oder den Kaffee verschüttet, sich die Hose befleckt, das Hemd bekleckert, die Finger verbrennt, den Kopf anhaut oder über die eigenen Füße stolpert und so weiter und so fort. Also das schusselig, tölpelhaft, tollpatschig, blind, obwohl sehend, ist und ins Straucheln und Taumeln kommt, um schließlich in die Falle der Kontingenzen und Singularitäten zu tappen, in die uns Menschen die eigene Unaufmerksamkeit geraten lässt. Die Tücke des Objekts liefert hier schier unendliche, täglich sich immer wieder aufs Neue ergebende Gelegenheiten, die in unserem Alltag die Omnilatenz des Restrisikos fürs motorische Scheitern aufzeigen und unsere motorische Ungeschicklichkeit uns in kleine und kleinste Unfälle verwickelt. Die Frage ist nochmal, handelt es sich bei diesen Tölpeleien um dummes Handeln? Klar ist, Scheitern der Motorik an der Situation liegt vor, aber auch bewusstes Ignorieren derselben. Man könnte zwar sagen, wenn einer zum Beispiel auf einem felsigen und sehr unebenen Weg die felsigen Unebenheiten ignoriert und seinen Laufstil den besonderen Bodenverhältnissen nicht anpasst und darum zu Boden stürzt, hat er dumm gehandelt. Aber den, der an einer Kante, an einem Ort stolpert, den er zuvor noch nie betreten hatte, würden wir nicht als dumm bezeichnen. Er kann ja nur etwas ignorieren, das er auch bewusst wahrgenommen hat. Dumm wird ein Stolpern erst, wenn einer so tut, als sei er nicht gestolpert, um das sofort wieder zu vergessen, weil es ihm peinlich sein mag, sodass dieselbe Person beim zweiten oder dritten Mal dann erneut an derselben Kante ins Stolpern gerät. Diese motorische Dummheit veranschaulicht, wie Sie alle bestimmt wissen, virtuos der englische Butler im berühmten Silvester-Sketch Dinner for One, der immer aufs Neue und mit steigender Trunkenheit immer häufiger über den Kopf eines ausgestopften Tigers stolpert, der sich weder selber vors Buffet gelegt hat, noch je von sich aus seinen Platz räumen dürfte. Den Unterschied zwischen nicht dummen und dummem Stolpern, also zwischen motorischer Ungeschicklichkeit und motorischer Dummheit, indiziert auch die Reaktion der Beobachter, die bei dem einen Fall spontan doch eher Besorgnis wegen eventueller Verletzungen zeigen, während sie in diesem Fall doch eher in Lachen ausbrechen dürften. Wir lachen über die Ignoranz der Akteure, dass sie in der Situation motorisch scheitern könnten, weil sie ihre motorische Erfahrung leugnen, die sie soeben erst gemacht haben. Und es ist gerade diese Art der motorischen Dummheit, die sich auch die Komiker zunutze machen. Im Slapstick zum Beispiel gestaltet die Clownerie motorische Dummheit als komische Kunst. Sie bringt die Leute zum Lachen, indem ihre Artisten dort gekonnt scheitern, wo alle anderen motorisch die Balance halten. Gibt es Sprechdummheiten, wäre die nächste Frage. Gibt es sowas? Das gibt es natürlich, das falsche Aussprechen von Worten oder die bedeutungsfalsche Verwendung fremdsprachiger Ausdrücke. Ist es bereits eine Dummheit im genannten Sinne? Sigmund Freud hat beispielsweise mit einer Monographie zur Psychopathologie des Alltagslebens hier Pionierarbeit geleistet. Unter dem Kapitel Versprecher behandelt er alle Leistungen des von ihm sogenannten Unbewussten, die sich in der Sprechpraxis äußern, wenn einer zum Beispiel, ist mir schon passiert, das bekannte südfranzösische Rindergulasch nicht beim korrekten Namen Bocbeuf, sondern Bocbeuf ausspricht. Diese Versprecher würden wir ähnlich wie das versehentliche Stolpern gewiss nicht als Dummheiten betrachten, da die bewusste Ignoranz des Scheiterns fehlt, das hier aus der Omnilatenz wilder Unbewusstheit aufsteigt. Allerdings würden wir vermutlich darüber lachen, wenn wir nicht gerade psychoanalytisch geschult wären und aus der intimen Kenntnis des sich Versprechenden etwa eine aggressive Symptomatik aus seinem Versprecher herausdeuten könnten. Als Dummheit würden wir aber einen anderen Fall von Sprechakten bezeichnen, nämlich die oben erwähnte bedeutungsfalsche Verwendung fremdsprachlicher Ausdrücke. Das hängt damit zusammen, dass der Fremdwortgebrauch in der Alltagskommunikation häufig als Distinktionsstrategie eingesetzt wird, wie die Sprachsoziologie weiß. Distinktionsstrategie soll heißen, einer möchte als jemand gelten, zum Beispiel als ein Mensch von einer gewissen gehobenen Bildung in Absetzung gegen den ungebildeten Haufen und Pflicht für diesen Geltungsanspruch gezielt und vermehrt Fremdworte in seine Alltagskommunikation ein. Dieser Geltungsanspruch kann aber gerade seine Nichtgeltung erweisen, falls wir uns nicht wirklich sicher sind, ob das, was wir sagen wollen, auch tatsächlich mit dem entsprechenden Fremdwort korrekt ausgedrückt werden kann. Ein Beispiel ist ein unverkennbar im pfälzischen Dialekt zu sprechen gewohnter Taxifahrer, der mich neulich nachts vom Bahnhof nach Hause fuhr und sich bemüßigt fühlte, mir, warum auch immer, sein Law and Order Prinzip der Verbrechensbekämpfung mit den Worten zu erläutern: Es müsse einfach mehr öffentliche Exempel stationiert werden. Dumm handelt dieser Mensch, weil er natürlich vor sich selber weiß, dass er keine große Übung darin hat und auch nicht über die erforderliche Sicherheit verfügt, Fremdwörter korrekt anwenden zu können. Er weiß also prinzipiell, dass er mit dem Fremdwortgebrauch leicht scheitern kann, lässt sich aber aus Geltungsdrang in der Situation dazu hinreißen, den Gebildeten zu markieren, während sich dadurch selbst als den Ungebildeten entlarvt, von dem er sich doch gerade absetzen wollte. Dieser Taxifahrer, ein gewiss durchschnittlich intelligenter Mensch, war ein in seiner Art typischer Fall, an dem auch Erasmus von Rotterdam seine Freude gehabt hätte. Anstatt die Sprache zu sprechen, die er sicher und fehlerfrei spricht, lässt er sich von der Eitelkeit dieser unermüdlichen Helfershelferin der Dummheit zum Gebrauch der Fremdwörter überreden, den er nicht beherrscht. Und auch diese Fälle dummen Sprechhandels nimmt sich eine Kleinkunst an, wie die Comedy-Sendungen im Fernsehen uns allwöchentlich vorführen, die uns mit der kunstvollen Leugnung unseres Scheiterns an und in der Sprache amüsiert. Nach dieser ersten Probe aufs Exempel möchte ich zum Abschluss noch einen weiteren Gedanken ausprobieren, der vielleicht so etwas wie ein strukturelles Merkmal dummen Handelns im Allgemeinen und dummer Sprechakte im Besonderen ans Licht bringt. Ich habe mich gefragt, vielleicht gibt es ja ein Kriterium dummen Handelns, ein Kriterium, das dem Leugnen, das dem Ignorieren eigenen Scheiternkönnens zugrunde liegt. Da gibt es sowas wie ein allgemeineres Prinzip, das den Charakter dieser Ignoranz des Scheiterns zu finden ist, ob es das gibt. Ja, und dann habe ich gefunden, ein Aspekt scheint mir die bewusste Wahrnehmungsbeschränkung der Akteure in der kontingenten und singulären Situation auf einen einzigen Aspekt zu sein, mit dessen Hilfe das eigene Scheitern können, das aktuelle Scheitern und das faktische Gescheitertsein aus dem Bewusstsein ausgeblendet oder doch stur bagatellisiert, also heruntergespielt wird. Dieser einheitliche Aspekt ist, wenn man so will, ein totalisierter Ich-Bezug, also ein totalisierter Ich-Bezug oder sein krasses Gegenteil, die völlige Auslöschung des Ich-Bezugs bis zur vollkommenen Ich-Losigkeit. Was ist damit gemeint mit totalem Ich-Bezug, den ich ansetze, um zu leugnen, dass ich scheitern kann. Ich leugne das eigene Scheitern an der Welt, indem ich nicht die Reaktionen der anderen Menschen und auch nicht die Widerständigkeit der Objekte auf das eigene Verhalten wahrzunehmen und das eigene Handeln auch darauf einzustellen bereit bin. Mit anderen Worten, ich kann mir nur noch vorstellen, dass die Welt vollständig abhängig von meiner Vorstellung und meinem Willen ist und leugne, dass meine Vorstellung und mein Wille auch von dieser Welt abhängig ist. Ich ignoriere, dass die Welt mehr und anders ist, als ich sie mir vorstelle und ich sie haben will. Ich mache mein eigenes Ich zum Maß aller Beziehungen zu den Menschen und den Dingen und kann sie leugnen, mein Scheitern an ihnen, wie es mir passt. Diese Leugnungsform eines, wie ich das genannt habe, totalisierten Ich-Bezuges hat ein Philosoph namens Johann Eduard Erdmann 1805 bis 1892 bei einer Rede über Dummheit vor dem gelehrten Berliner Publikum 1866 als zentrales Definitionskriterium für dummes Handeln besonders klar herausgearbeitet. Einer der wenigen, ganz wenigen Aufsätze zum Thema, der aber immer wieder genannt wird. Ich habe ihn mir dann besorgt in den hintersten Winkeln der Philosophischen Bibliothek zu Heidelberg und es war ein kleines Abenteuer, dann diesen schönen Aufsatz zu lesen. Ja, und der Herr Erdmann schreibt, Dummheit wäre demgemäß als der Geisteszustand zu bestimmen, in welchem der Einzelne sich selbst und die Beziehung auf sich als einzigen Wahrheits- und Wertmesser gelten lässt. Kürzer, alles nur nach sich beurteilt. Und er gibt auch ein schönes Beispiel dafür, also mehrere schöne Beispiele, aber eines fand ich ganz gut, um diesen totalisierten Ich-Bezug da zu demonstrieren. Er erzählt, wie mehrere Freunde zusammen einen Spaziergang machen durch eine Waldgegend an Bergen vorbei und plötzlich ergibt sich, dass ein Stein herunterfällt und einen der Wanderer trifft. Der eine springt hinzu, um dem Mensch aufzuhelfen, der andere springt hinzu, greift den Stein, guckt ihn an, hebt ihn hoch und schreit: Granit! Nicht? Also, Sie sehen, was hat er gemacht? Er hat sich nicht um den anderen gekümmert, sondern dumm wie er war, hat er ausschließlich diesen Stein da gesehen und sonst nichts. Na? Andere Beispiele für die Ich-Bezogenheit, traurigere Beispiele, dramatischere Beispiele, sind etwa ein Mangel an Empathie und Vorstellungsvermögen. Hannah Arendt wird Ihnen vielleicht was sagen, war Prozessbeobachterin in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahren und hat als eines der berühmten Beispiele für die von ihr sogenannte Banalität des Bösen den Adolf Eichmann beobachtet und eingeschätzt. Adolf Eichmann, einer der maßgeblichen Organisatoren der Massendeportationen in Europa in die Vernichtungslager, und über den schrieb die Arendt unter dem Eindruck des Jerusalemer Prozesses: Empörende Dummheit, und das bestimmt sie so, und das passt ganz gut in diese Annahme von mir, je länger man ihm zuhörte, desto klarer wurde einem, dass diese Unfähigkeit, sich auszudrücken, aufs Engste mit einer Unfähigkeit zu denken verknüpft war, und das heißt, vom Gesichtspunkt eines anderen Menschen aus zu denken. Zitat Ende. Wenn wir die Leugnung eigenen Scheiterns auch funktional betrachten, dann wird einem sofort klar, dass diese Totalisierung des Ich-Bezuges eine Art Schutzfunktion für das eigene Ich übernehmen kann, das dumm macht. Es bewahrt den Handelnden, repräsentiert in seiner sich selbst bewussten Ich-Instanz, vor der unbequemen Anerkenntnis des eigenen Scheiterns an der singulären Kontingenz der Welt. Das aber geht auf Kosten wirklicher Tatsachenvielfalt, auf Kosten vor allem der Einfühlung in den anderen Menschen, die anfangs noch gegen Widerstreben geleugnet werden mag, später aber nach längerer Wiederholung immer wieder desselben Musters zu leugnen, sich leicht einlebt und kaum noch irritierbar und reflexartig zur Anwendung kommt. Im Ergebnis erzeugt diese Art der Egozentrik, wenn man so will, einer Art größenwahnsinniger Dummheit, die sich für allwissend hält, weil es die Welt mit sich und sich mit der Welt identifiziert. Und aus diesem Größenwahn speist sich das Bewusstsein, dass die anderen immer irren und man selber immer Recht hat. Das Kennzeichen derjenigen Bescheuertheit, die die Dogmatiker in der Wissenschaft, die Fundamentalisten im Glauben und die Fanatiker in der Politik dumm aussehen lässt. Während aber hier die Borniertheiten des eigenen Ichs als totale Leugnungsinstanz gegen das eigene Scheitern können, auf den Thron gehoben wird, gibt es auch für weniger egozentrische Menschen die Möglichkeit, gerade dadurch das eigene Scheitern zu ignorieren, dass man sich selbst, das eigene Ich, als Instanz für Adressen oder Zurechnungen in den Nebel von Wahrheiten hüllt und sich unsichtbar macht. Ein Beispiel für das hier gemeinte, für die Auslöschung des Ich-Bezuges ist das, was der amerikanische Philosoph Harry G. Frankfurt in seinem Essay über Bullshit ausführt. Bullshit, so Frankfurt, zeichnet eine Ununterscheidbarkeit aus, was deutlich wird, wenn wir, was damit gemeint ist, wenn wir Bullshit mit Wahrheit einerseits, mit Lüge andererseits vergleichen. Die Wahrheit des Bullshits ist Folge seiner Gleichgültigkeit gegenüber der Wahrheit als der auf Tatsachen gegründeten Aussage. Aber auch gegenüber der Lüge als der vorsätzlichen Verfälschung der Tatsachen, indem man etwas Falsches und Unwirkliches als etwas Wahres und Wirkliches ausgibt. Zitat, der Bullshitter hingegen ignoriert diese Anforderungen gänzlich. Er weist die Autorität der Wahrheit nicht ab und widersetzt sich ihr nicht. Wie der Lügner es tut, er beachtet sie einfach nicht. Auf diese Weise vergleichgültigt sich der Bullshitter gegenüber der Einzigartigkeit und Zufälligkeit der Welt und bewahrt sich davor, an ihnen scheitern zu können. Bullshitter machen beständig Äußerungen über Sachverhalte, von denen sie typischerweise keine Ahnung haben, ohne dass sie das sich oder einem anderen eingestehen wollen. Sie leugnen die Unterscheidbarkeit von wahr und falsch, von Tatsache und Fiktion und anonymisieren sich dabei gewohnheitsmäßig als identifizierbares Ich bis zur Unerkennbarkeit, bis zur Ichlosigkeit. Das aber bedeutet, sie können sich und damit jegliche Zurechenbarkeit für eigenes Scheitern ableugnen, denn auch zum Scheitern bedarf es als Minimalbedingung, dass ein jemand als Zurechnungseinheit existiert, der scheitern kann. Wer Bullshit hervorbringt, bringt sich selbst zum Verschwinden. Meine Damen und Herren, ich bin am Ende meines Vortrags über die Dummheit angekommen. Ich könnte natürlich noch unendlich viel mehr sagen. Ich habe entdeckt ein weites, weites Feld. Über den Kontext der Dummheit könnte man noch lange sich ausbreiten, aber für die Zwecke hier habe ich das ja auch ganz unsoziologisch gehalten. Und ja, ich hoffe, ich habe Ihnen ein paar Anregungen geben können und meine Vorstellung von Dummheit in einigermaßen verständlich und plausibel rüberbringen können. Und klar sollte geworden sein, dass wir nur Klugheit erlangen können, wenn wir mit unserer Dummheit rechnen. Und so will ich also noch mit einem Autor schließen, den ich vorher schon mal zitiert hatte, nämlich den Georg Christoph Lichtenberg, ein Schriftsteller, Philosoph, naturwissenschaftlicher Professor in Göttingen, lange, lange ist es her, ein Aufklärer, Friedrich Nietzsche. Vor dessen Urteil kann man sagen, nur wenige, die in deutscher Sprache geschrieben haben, bestehen konnten, hielt ihn für einen, dem er das Prädikat besonders lesenswert vergeben hat. Und der sagt zu unserem Thema, der Lichtenberg, weiser werden heißt immer mehr und mehr die Fehler kennenlernen, denen dieses Instrument, womit wir empfinden und urteilen, unterworfen sein kann. Vorsichtigkeit im Urteilen ist, was heutzutage allen und jedem zu empfehlen ist. Gewinnen wir alle 10 Jahre nur eine unstreitige Wahrheit von jedem philosophischen Schriftsteller, so wäre unsere Ernte immer noch reich genug. Ich danke Ihnen und hoffe, Sie haben auch eine kleine Ernte gehabt für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus
Wir danken Herrn Utz und wollen natürlich noch ein bisschen was von ihm wissen, denke ich.
Ja, wenn ich es weiß.
Ne? Wenn Sie es wissen.
Ich meine, es ist natürlich immer so eine Sache. Soll ich einfach mal so ein bisschen bei, bevor Sie fragen.
Ne? Ich frage ja nicht. Ich frage ja, ob jemand fragen möchte.
Ja, ich muss sagen, also Herr Fritsch hat ja schon gesagt, also ganz materialistisch gedacht, ich bin Dekan, habe ständig zu tun mit irgendwelchen Sachen, die mich nicht interessieren, die ich aber tun muss, nicht? Die Pflicht. Und es ist mir immer ein Vergnügen, nebenher dann sowas zu verfolgen und deswegen mache ich es auch ganz unwissenschaftlich. Also Sie haben gehört, kein soziologischer Jargon, der irgendwelche Dinge komplizierter ausdrückt, den man ohne Gewinn, nicht? Und insofern ist es immer schön, dann das zu formulieren und deswegen lese ich es auch ganz vor. Also weil ich nicht will, dass mir die kleinen Dinge, die mir Freude machen und von denen ich dann vielleicht überheblicherweise annehme, dass sie ihnen auch etwas Freude machen, dass ich die dann auch genau vorlesen kann. Nicht? Ich hoffe, ich habe nicht allzu schnell gelesen. Und also hier nochmal, deswegen lese ich vor und halte es nicht frei. Ich bin gewohnt, immer frei zu sprechen und das ist eine der Gelegenheiten, wo ich es schriftlich vortrage. Aber das war jetzt nicht so schlimm, oder? Lesevorlage, oder? Für Sie ging's? Grenzwertig, ja gut, okay. Ja. Aber Sie können ihn nochmal nachlesen und zusammengefasst ist also das, was ich jetzt hier schon angeschrieben habe, nicht? Also mein Begriff von Dummheit und, also was heißt mein Begriff von Dummheit, ich habe es gerade nicht erfunden, aber jetzt doch so arrangiert, also dass ich es als dummes Handeln bezeichnen würde. Und nicht nur, wenn Herr Wörz da wäre, würde ich jetzt mich streiten mit ihm. Das war der Erste, den Sie hatten, ein sehr kluger Mann, wie ich ihn halte, obwohl er Konstruktivist ist. Und also Dummheit als ein Handeln und nicht nur als ein Denken oder als eine Intelligenzleistung. Und der Erasmus von Rotterdam kann ich nur empfehlen, wenn Sie mal Musa haben, da sehen Sie, wie komplex das ist, nicht? Und wie eingeschränkt und einseitig es ist. Wenn wir nur nach der Intelligenz gucken, nicht? Und so einen Test machen, wissen wir noch nicht, für die Klugheit zumindest, wie jemand dann im wirklichen Leben sich verhalten würde. Nicht? Das ist ja immer mit Singularität, mit Einzigartigkeit, mit unwiederholbaren, nur einmal vorkommenden Elementen. Die mögen ganz gering sein, aber eine Bedingung für dummen Handeln ist, dass wir in Situationen handeln, die zumindest ein Minimum an Singularität haben und ein Minimum an Kontingenz, also an der Tatsache nicht vorbeikommen, dass Situationen auch immer ganz anders ausfallen können, als wir sie uns vorher vorstellen, als wir sie erwarten. Das ist die Kontingenz, die hier gemeint ist. Dazu gibt es eine große Debatte auch, das ist ein ganz zentraler Begriff, bei Niklas Luhmann zum Beispiel, dem großen Theoretiker in meiner Disziplin, aber auch das habe ich Ihnen erspart, da ist der Herr Wörz, die Adresse, nicht ich. Und also es kann auch immer kommen, anders kommen, als es kommt. Nicht? Die Möglichkeiten sind da. Und dann Omnilatenz des Scheiterns, also das Scheitern als das nächste Moment. Nicht? Dass Klugheit, diese Kontingenz und die Singularität des Lebens, wenn Sie so wollen, des gelebten wirklichen Lebens, dass die meistert und dass Dummheit daran scheitert. Und wichtig ist, dass mein Dummheitsbegriff also einer ist, und das läuft vielleicht ein bisschen dem entgegen, was man sich sonst so denkt, dass Leute, die dumm sind, das ist natürlich ein hartes Wort. Nicht? Und bei den Gebrüdern Grimm, auch ein wunderschönes Wörterbuch, eine Schatzkiste der deutschen Sprache, mit über 30 Bänden kann ich Ihnen empfehlen, für alles, was Sie mal hören und also nachschauen
nicht,
wollen.
Nicht die Märchen, sondern nein, Utz redet gerade von den Brüdern Grimm, die auch noch Sprachwissenschaftler waren und ein Wörterbuch der deutschen Sprache aufgelegt haben.
Wunderschön. Sie haben es bestimmt hier in der Bibliothek, oder?
In der vielleicht nicht, in der Unibibliothek sicher. Abgesehen davon kann ich Ihnen empfehlen, nehmen Sie, ich glaube, 40 Euro in die Hand, dann haben Sie das als DVD und genau. Können das auf Ihrem Rechner recherchieren. Das ist wirklich für jeden, der mit der deutschen Sprache ein bisschen auf Du und Du ist, ein wunderbarer Ansprechpartner.
Eine wunderschöne Sache. Und da, die sagen, dumpf, es kommt von Dumpfheit der Sinne, dieses Wort dumm. Und Sie kommentieren das selber, weil es vielleicht ähnlich wie ich auch so ein bisschen eine Sympathie für dummes Handeln habe, dass es kaum in einer positiven Bedeutung zu finden ist, sprachgeschichtlich. Nicht? Aber ich meine, keine organisch bedingte Dummheit, da können Sie dann, wenn Sie das lesen, die Psychiater, die Klinik, nicht? Die spricht dann von Debilität, Imbezilität und schwerer Idiotie und sowas. Nicht? Also so, das atmet noch so diesen harten, die harte Sprache dieser Psychologen, die dann die Anstalt verwalten und sowas. Nicht? Also ich meine, dass es zu meiner Dummheit ein bisschen Intelligenz gehört, eine durchschnittliche Intelligenz. Dieses Beispiel von dem Aristoteles mit dem weißen Fleisch und so und mit dem dunklen Fleisch, das sollte so in diese Richtung gehen. Also notwendige Bedingungen, nicht? Das sind so Begriffe aus der Logik. Intelligenz muss man haben, eine durchschnittliche und dann Kontingenz, Singularität der Situation und dann, das ist das Kriterium für die hinreichende Bedingung, also das, was es dann auch wirklich auslöst, ist die Leugnung, dass einem sowas passieren kann, dass man an der Kontingenz, Singularität, obwohl man intelligent ist, scheitern kann. Nicht? Und dieses Scheitern ist ja ständig eine Möglichkeit in Situationen, die eben diese Eigenschaften aufweisen. Es gibt natürlich auch Situationen, wo versucht wird, Kontingenz und Singularität und Scheitern können völlig auszuschließen. Also ganz stark verfahrensförmig geregelte, institutionalisierte, programmierte, verwaltete Kontexte, da gehen wahrscheinlich diese beiden Variablen gegen Null sozusagen. Nicht? Das soll ausgeschlossen werden, dass irgendwas Unwahrscheinliches, Unerwartetes passiert. Aber in Alltagssituationen, wo wir ganz normal handeln und auch natürlich in der Behörde, die auch eine Wirklichkeit hat und nicht nur in der Blaupause besteht, nicht nur in der formalen Organisation, da passiert es natürlich auch. Passieren natürlich auch Dummheiten.
Nicht? Ich begehe zum Beispiel jeden Montagabend die Dummheit, das Publikum zu fragen, ob es eine Frage hat. und nutze jetzt mal diese Situation schamlos, um das zu tun, um mein persönliches Scheitern wieder zu pflegen. Da ist eine. Gott, wahrscheinlich haben Sie den jetzt richtig warm gemacht. Das ist gut.
Ja.
Wenn Sie gestatten, wiederhole ich die Frage, erstens, weil es vielleicht nicht jeder gehört hat, zweitens, weil ich es gerne auf unserer Aufnahme auch habe. Also, Sie fragen danach, wo Herr Utz den Verstand verorten würde in diesem Gefüge zwischen Dummheit und Klugheit und Weisheit und so weiter, richtig?
Ja.
Na dann.
Ja, also der Aristoteles ist ein guter Gewährsmann, ne? Da kann ich kleine Maus mich gut verstecken dahinter. Der hat von Verstandestugenden gesprochen. Also ich sage ja auch, dass die Intelligenz also eine Voraussetzung dafür, dass man auch dumm handeln kann. Also Minimum an Intelligenz braucht es einfach, eine Durchschnittsintelligenz. Und insofern ist der Verstand immer auch beteiligt an der Dummheit. Sie meinen wahrscheinlich einen Verstand im Sinne von Klugheit. Nicht? Verstand wäre sozusagen eine kognitive Kompetenz, wie es heute heißt, nicht? Und kognitive Kompetenz, ja, ist ein Teil davon, dass auch dumm gehandelt werden kann, würde ich sagen, ja.
Ist das interessant, ist der Intelligenz als Tool, als Werkzeug und ja. Verstand als Mittel des Werkzeugs benutzt?
Aha.
Also, ja. Der Verstand wäre in Ihrer Hinsicht die übergeordnete Instanz über der Intelligenz. Die Intelligenz ist sozusagen das Werkzeug, um vielleicht Tool zu übersetzen. Und der Verstand ist sozusagen die Institution, die das Werkzeug nutzt und steuert und gebraucht.
Ja, man könnte auch
oder
sagen,
auch nicht.
Es ist eine, es gibt Definitionen von Klugheiten, die Sie so verstehen, dass Klugheit die Mittel, die wir brauchen, um bestimmte Ziele zu erreichen, erfolgreich anwenden kann. Und da wäre der Verstand, also wäre das, was Sie sich so vorstellen, würde dazu wahrscheinlich ganz gut passen. Man könnte das auch, dieses dumme Handeln mit Zweck, Mittel oder Ziel, Mittel, Begriffen versuchen zu beschreiben, was auch gemacht worden ist. Der Herr Cipolla, den Wirtschaftshistoriker, den ich vorhin angeführt habe, der auch so, da weiß man nicht so genau, ist es ernst gemeint oder ist es eher ironisch gemeint, dass Dummheit was Angeborenes ist. Der regt sich in so einem kleinen Essay über Prinzipien der Dummheit darüber auf. Und der würde sagen, jemand, der würde es nicht als Mittel und Zweck, aber als Vorteil und Nachteil, wie so ein Ökonom halt denkt, ne? Vorteile und Nachteile, Profit und Aufwand und so. Und der würde sagen, derjenige, der sich selber einen Nachteil und anderen einen Nachteil zufügt, der ist strunzdumm. Das wäre also sozusagen so seine. Und jemand, der also für sich und andere Vorteile aus einer Situation herausbringt, der hat die Verstandestugend oder den Verstand richtig angewendet und der kann als klug gelten. Ja, noch Fragen von Ihrer Seite?
Ich würde es vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ja, ob es genauso rübergekommen ist. Ich mache keine Frage, ich versuche nochmal zu stützen. Also, wenn Sie sagen, notwendige Bedingung für die Dummheit sei die Intelligenz, dann meinen Sie ein Minimum an Intelligenz. Jemand, der das unterschreitet, da lohnt es sich nicht, den Begriff der Dummheit so anzuwenden, weil er in andere Kategorien fällt, wo man gar nicht mehr von Dummheit reden kann.
Da gibt es sicherlich Zuschreibungen für Dummheit ohne Frage, nicht? Aber das ist jetzt so sozusagen ein funktioneller Fall. Der ist relativ witzlos zu betrachten.
Ja, sicher.
Da kann man dann sagen, naja gut, da geht man in die Klinik oder zu den Psychiatern oder.
Ich glaube, das ist der Moment, wo man dann sagen würde, ja, im Alltagsdeutsch, da kann man nichts mehr machen.
Ja, wobei das natürlich auch so eine Sache ist. Ich selber habe jahrelang als Student nebenher, ich bin Sozialarbeiter, ne, in der Werkstatt für Behinderte gearbeitet, bei der Lebenshilfe. Da habe ich mit sogenannten Leuten zu tun gehabt, die also nach der psychiatrischen Definition dumm sind. Nicht? Ich habe mit denen jahrelang Lesekurse und Schreiben und alles Mögliche gemacht. Und also,
verändert den Blick. Ne?
Ja, also das müsste ich mir vielleicht an der Stelle nochmal überlegen, weil also da ist Dummheit in dem Sinne von, dass es bestimmte normierte, so wie im Intelligenztest auch, normierte Aufgabenbewältigungen gibt, die dann Resultat haben, A, und dann gibt es ein Resultat A' oder sowas. Also da sind sie sicherlich schwach gewesen, nicht? Aber in diesem Sinne von Klugheit haben sie durchaus was auf der Pfanne gehabt. Ne? Natürlich gibt es auch da ganz schwere Formen, die eben kaum noch handlungsfähig sind und ohne fremde Hilfe. Aber auch da gibt es kleine Möglichkeiten überhaupt der Verständigung. Und da sehen Sie, dass es da auch was gibt, was, wenn man sie einfach nur vollkommen als dumm bezeichnen würde, das wird nicht stimmen. Stimmt nicht. Ne? Und wenn Sie bei Jaspers zum Beispiel lesen, was der in seiner Psychologie da so schreibt, also kriege ich so einen Hals, muss ich sagen. Nicht? Also das ist so diese Arroganz und Überlegenheit von so jemand, der sich das überhaupt nicht vorstellen kann, der den Kontakt auch scheuen würde, die Nähe, die Erfahrung, nicht? Mit so richtig fetter Dummheit.
Nicht? Ja, bitte.
Ja.
Ja.
Also Sie heben ab von der Griechenlandwahl und fragen sozusagen nach der politischen Dummheit, ja, und die Entscheidung für den Nationalismus, ob das eine politische Dummheit wäre. Ja.
Also hier gibt es ein sehr schönes Buch zu dem Thema. Die Frau heißt, wenn ich den Vornamen richtig weiß, Barbara, und das andere, die heißt so.
Tuchmann, ja.
Und das heißt Die Torheit der Regierenden, und die versucht eine Antwort auf diese Frage zu geben, und die versteht es so, dass sie sagt, also eine Regierung oder ein Volk, naja gut, wie handelt ein Volk, also das muss man dann schon verkleinern, ne? Also das sind diejenigen, die wählen gehen dürfen, und von denen dann die dann diese Partei, die die Dummheiten dann machen, auch unterstützen und so. Also das ist dann, sie sind indirekt daran beteiligt, aber sie stützen das durch die Legitimitätszuschreibung. Und die Torheit der Regierenden sind also diejenigen, die erklärtermaßen gegen das Interesse der eigenen Nation oder des eigenen Volkes oder ja, der eigenen Geschichte handeln. Und zwar muss es zur selben Zeit von Menschen geäußert worden sein, dass dieses Regierungshandeln gegen die eigenen Interessen verstößt. Und wenn diese beiden Bedingungen gegeben sind, dann haben wir es mit Dummheit des Regierungs zu tun. Das ist ein sehr schönes Buch, diese Frau Tuckman, die also zahlreiche Beispiele, die Sie alle kennen, von Pearl Harbor bis zum trojanischen Pferd sozusagen, nimmt sie alles Mögliche durch und weist also Dummheit von Regierungen nach. Ein schönes Buch, kann ich nur empfehlen.
Als Hinweis, weil wir vorher bei der Sprache auch waren, ich glaube, mit dem Begriff der Torheit wurde manchmal etwas freundlicher umgegangen.
Ja, das ist
also
richtig,
es gibt
ja
in der Literatur natürlich die Figur des Toren, ja, mit dem wir aber permanent sympathisieren.
Ja.
Nehmen Sie mal den Simplicissimus von Grimmelhausen zum Beispiel.
Eulenspiegel.
Eulenspiegel und so weiter. Da finden Sie also durch die gesamte Weltliteratur, also nicht nur die deutschsprachige Literatur, sondern überall Beispiele für den Toren, den Narren, der ja, zur Sympathiefigur wird und der ja auf eine gewisse Art im Scheitern seines Handelns, ne, ja, genau die Sympathiepunkte erwirbt, weil sein ja, scheiterndes Handeln womöglich doch auf eine Ebene verweist, der größeren, der tieferen Weisheit als, ja, die der Handlungsweisheit. Ja? Also es gibt da wohl eine Differenz zwischen dem, was in der Situation unter dem pragmatischen Gesichtspunkt des Handelns klug ist, ja, und was dumm, und dem, was vielleicht darüber hinausgehend als dumm oder weise angesehen wird. Also da findet man sehr schöne Beispiele, wie Torheit dann womöglich eine andere Form der Weisheit werden kann.
Genau, das ist also der Narr, der alles sagen darf, der Tor, der die Wahrheit ungeschminkt zum Ausdruck bringt beispielsweise. Mhm. Und wir haben natürlich, was ich gar nicht gemacht habe, ist die Meinung der Weltreligionen, also zumindest des Christentums und des Islam zur Torheit oder zur Dummheit, und die achten und schätzen die Dummheit, wenn sie so wollen, die Torheit, doch recht hoch ein. Nicht? Also da gibt es bei Erasmus, kann man da natürlich satirisch gewendet alle möglichen schönen Beispiele finden aus dem Leben Jesus Christus. Der Erasmus war auch ein Theologe und hat sich in der Bibel sehr gut ausgekannt und gibt da etliche Beispiele für die Würdigung der Torheit durch das Christentum und auch durch den Islam. Gibt es auch also ganz interessante Sachen. Ja, also da ist endlos. Also ja. Jesus reitet auf dem Esel Palmsonntag in die und so weiter. Also die Symbolik, die ist da in der Bibel sehr stark vertreten. In der Antike, der Seneca, weiß ich, ob Sie schon mal gehört haben, ein Philosoph, der hat einen Aufsatz über die Verkürbissung geschrieben, also über Kürbisse. Und Kürbisse galten als die Doofheit. Und da hat er den Nero im Auge gehabt und hat da was über Kürbis-Dummheit gesprochen. Also die Symbolik der Dummheit ist auch ein weites Feld und ganz stark durch die Religionen da.
Also eine der berühmtesten Anekdoten über die Torheit der Philosophen ist die über Thales, ne, der den Himmel studiert, die Himmelskörper, durch die Gegend läuft, eine Magd beobachtet ihn. Also die Magd steht natürlich jetzt im Vergleich zum Philosophen nicht gerade für die Weisheit, sondern für den einfachen, gesunden Menschenverstand. Die Magd beobachtet Thales, er läuft durch die Gegend, guckt in den Himmel, beobachtet die Sterne und plumps fällt in einen Brunnen, ne, und die Magd lacht ihn natürlich aus. Das ist die eine Variante, die Nicht-Philosophen so gerne erzählen. Die Philosophen erzählen das anders. Sie sagen, naja, die Magd hat keine Ahnung. Thales ist natürlich ganz bewusst in den Brunnen gestiegen, weil er dadurch einen Fernrohreffekt hat und die Sterne viel genauer und besser beobachten kann. Also suchen Sie sich's aus. Es hat wohl was mit der Perspektive zu tun, die wir einnehmen, und Perspektivwechsel glaube ich, und Differenzierungsvermögen sind ein ganz passabler Schutz, hin und wieder nicht in jede Falle unserer eigenen Dummheit zu tappen. Gleichwohl empfehle ich Ihnen für den heutigen Abend noch die eine oder andere Dummheit zu begehen. Das macht zumindest das Leben etwas attraktiver und menschlicher. Nächste Woche können wir dann darüber reden, wie Sie sich dabei getäuscht haben. Das ist nämlich die Frage, die Michael Astro nächste Woche stellt, warum wir uns täuschen. Danke Ihnen, schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dankeschön.